dann verstehe ich nicht, warum der Pfirsich auf Kölsch die Plüschbrumm ist, wenn eigentlich aus botanischer Sicht die Aprikose die Plüschbrumm ist.
Ich hoffe jetzt wirklich nicht.
Ich habe nachgeguckt. Der Pfirsich ist die Plüschbrumm.
Dankeschön. Ich dachte, jetzt kriege ich wirklich wahnsinnig viel kölsche, bösartige Post, was mir denn einfällt, dass ich nicht nur keine Ahnung von Botanik habe, sondern offensichtlich auch keine Ahnung von kölscher Mundart.
Die kölsche Mundart hat keine Ahnung von Botanik, sonst würde die kölsche Mundart nicht den Pfirsich die Plüschbrumm nennen.
Absolut Frechheit.
Obwohl die Aprikose auch einen kleinen Pflaumen drauf hat. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, bei dem wir heute ganz still sitzen bleiben. Wir werden nicht nervös und wir wählen auch nicht, damit die Wespen nicht sauer werden und einfach wieder wegfliegen. Hi Jule.
Hi Anke, wir bleiben ganz gechillt, ganz gechillt. Haben wir irgendwo vielleicht ein Pöttchen mit so rauchendem Kaffeemehl?
Wir haben auch unsere Limonade, da haben wir so einen Bierdeckel draufgelegt.
Ja.
Und der Kuchen, der steht unter so einem,
so einer unter
Klosche. Die aber, also die aus Netz ist,
ja,
wo man durchgucken kann.
Ich habe tatsächlich eine in Blau, die ist wunderschön. Wir sprechen heute, also wenn man an Wespen denkt, wir sprechen natürlich über die Pflaume und natürlich über die Zwetschge und über die Mirabelle und über die Röneklode. Aber es ist die offizielle Pflaumenfolge.
Also ihr werdet Pflaume gesehen haben in eurem Podcatcher. Wir müssen mal gucken, was man da wie überhaupt voneinander unterscheiden kann. Und wo wir vielleicht in der Vergangenheit nicht so ganz trennscharf waren.
Möglicherweise, eventuell. Kann
ich
ja
will
mal
aber erstmal mit dir, Jule, auf den Trip down Memory Lane gehen.
Ich bin da. Ich bin da.
Du bist wo?
Ich bin im Garten meiner Großmutter in der tiefen, tiefen Eifel. Dort gab es einen wunderschönen es war ein Zwetschgenbaum. Ich glaube nicht, dass es Pflaumen waren. Ich meine, es wären Zwetschgen gewesen. Und da war das alljährliche Problem. Also man hat sich dann da wirklich, da ist so ein Teich daneben. Es ist im Wald, es ist pittoresk AF. Also um dich rum auch noch irgendwie blühende Hortensien. Und also,
Insekten lieben das.
Es ist ein einziger Traum. Und daneben, dann ist so neben dem Teich so ein Gartenhäuschen. Und da ist quasi die Außenbestuhlung. Und dann sitzt dann die ganze Family da schön unterm Schirm. Und hat eben den Zwetschgenkuchen vor sich und Kaffee mit Kondensmilch. Und natürlich ist man da auch dann barfuß rumgestarkst. Und jedes Jahr ist einer von uns in eine Wespe getreten und wurde in den Fuß gestochen, weil natürlich die Zwetschgen regelmäßig da halt vom Baum gefallen sind. Und dann gammelte da unten auf dem Boden so im Moos, im Gras so eine rum. Und Wespen lieben Zwetschgen. Und dann ist man halt, jedes Jahr ist, also mal ist es die Oma, mal war ich, es war meine Schwester, mein Vater. Also es gab, das war immer so dieses, pass auf, wo du hintrittst und trittst in eine Wespe.
Der EpiPen war quasi
Philistier und absoluter Klassiker in dem Bereich. Sofort ist jemand reingestürmt, hat eine Zwiebel halbiert und dir wurde die Zwiebel an das besagte Körperteil gedrückt.
Und hat auch jemand versucht, das Gift rauszusaugen?
Nicht, dass ich wüsste.
Ich glaube, dass nie geklappt hat.
Ist das ein Ding? Stachel musste raus, da kam irgendwie dann, also es wurde auf jeden Fall erstmal ein bisschen geheult, weil es tut ja auch weh.
Und die Wespe ist aber doch auch tot, wenn die sticht,
ja,
ne?
Ja, ja, die hat es dann auch schön hinter sich. Ja, man hat sie quasi beim, die denkt sich auch nichts Böses, die, also.
Die sticht dich ja auch nicht, weil die dich hasst.
Nee, sondern die saß halt unten im Moos, die saß auf einer riesigen, angegammelten Zwetschge und hat so ein bisschen fröhlich vor sich hingesnackt und auf einmal kommt da halt so ein riesiger Fuß. Naja. Und also, aber ich glaube, dieser Trick mit dem sofort eine halbe Zwiebel da drauf, der hat in meiner Erinnerung hat der super funktioniert. Die Zwiebel wirkt, wenn ich mich nicht irre, entzündungshemmend.
Die Zwiebel ist vor allen Dingen ja auch kalt und deswegen abschwellend auch schon, ne?
Und das hat, also die Zwiebel hat in meiner Erinnerung echt immer gut funktioniert.
Ja, das mit dem Gift raussaugen, ich glaube, das war auch so ein bisschen Folklore, weil so eine Mini-Wespe, die injiziert ja jetzt nicht einen Teelöffel Wespengift in dich rein. Also.
Nee, also man muss halt gucken, dass der
raussaugen soll und ob der Speichel nicht dann noch mehr Bakterien in die Wunde wieder reinmanövriert.
Also es ist dann, wie gesagt, es wurde erstmal geheult, dann ist einer ins Badezimmer gerannt und hat die Pinzette geholt und die andere Person ist in die Küche gerannt und hat eine Zwiebel halbiert und es wurde halt einfach dieser, der Stachel da aus der jeweiligen Wunde raus operiert, einfach damit der Stachel da raus ist und sich nicht irgendwie entzündet und also ansonsten hast du ja wie so einen Splitter die ganze Zeit.
Ja, das ist also unangenehm.
Das war's. Und ich habe dann mal nachgeschaut, weil irgendwie ist in meiner Wahrnehmung, also wenn du zum Beispiel Erdbeerkuchen auf den Tisch stellst, da ist dann ab und zu mal so eine kleine Wespe und natürlich auch, wenn du irgendwie Limonade trinkst, mir neulich auf dem Festival noch, da stehe ich da mit einem Aperol Spritz, nichts ahnt und auf einmal klopft mir jemand auf die Schulter und deutet mit großen erschrockenen Augen auf mein Glas und dann lag halt eine Wespe in meinem Aperol Spritz, wo ich auch dachte, och,
Flaschen Liebchen. Sind da auch ganz gefährlich, ne? Vor allen Dingen, wenn die so aus so grünem oder braunem Glas sind.
Alter, und ne, also das, also ich dachte immer so, ach, jetzt stellt euch doch mal nicht alle so an. Aber ich habe nicht mitbekommen, wie dieses Tierchen in meinem schönen Getränk gelandet ist. Und dann trinkst du das. Und also das ist echt nicht ganz ungefährlich. Immer schön im Sommer gucken, was da so im Getränk rumschwimmt, ob da nicht vielleicht doch eine Wespe. Bitte?
Diesmal bist du Verbraucherschutz.
Genau, ich habe das Blaulicht und auch schon so einen Notfallkoffer habe ich so unterm Arm. Sehr viel Fenestilgel und halt die halbe Zwiebel. Und irgendwie aber ist in meiner Wahrnehmung auch so, wenn ich an so Kuchenverkauf von Bäckereien denke und dann läufst du irgendwie im Spätsommer am März nicht vorbei und du hast das Gefühl, die komplette Vitrine brummt.
Da ist viel los an der Prometat.
Da ist so, und du fragst dich aus, also es ist ja auch nicht verkaufsfördernd, weil es ja ab einer bestimmten Zahl Insekten einfach sau eklig ist. Und natürlich möchte
weil
da ja dann
auch nicht wissen will, wo die vorher drauf saß.
Und natürlich möchte man ja auch nicht die jeweilige, den Konditorei-Fachmenschen in Gefahr bringen. Er muss jetzt wegen mir irgendwie diesen Kuchen da aus diesem Wespenberg raus operieren. Ich habe das Gefühl, dass gerade bei Zwetschgen und bei Pflaumenkuchen, da ist so Wespenpeak. Die lassen alles andere, also die gehen total gern an süß, auch beim Grillen. Wespen lieben Steaks allen, die lieben Fleisch und Wurst, muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, die gehen so hardcore auf Zwetschgenkuchen ab. Und dann habe ich mal geguckt, was das Internet dazu sagt. Und als allererstes habe ich folgenden Satz gefunden. Der Pflaumenbaum ist der Lebensraum der Pflaumensägewespe. Das war's.
Okay.
Also die Pflaumensägewespe offensichtlich ist eine der verschiedenen Wespen und die lebt da, die liebt Zwetschgen, die liebt Pflaumen und liebt die auch in Kuchenform und kommt dann einfach an, setzt sich drauf und snackt das Ding weg.
Ich habe tatsächlich auch eine Pflaumenerinnerung aus der Bäckerei, aber von der anderen Seite der Theke. Ich habe während meines Studiums in einem Biosupermarkt an der Käse- und Brottheke gearbeitet.
Lieb ich.
Und da gab es natürlich zur Saison auch dann immer Pflaumenkuchen, der auf Blechen kam. So. Und der Kunde an sich, der mag nicht die Randstücke.
Nee.
Weil da ist natürlich die, also es war so dieser klassische unten Hefe, oben Pflaumen, wie nennt man das dann? Pflaumen,
weiß ich finde, das ist der Original, wenn jemand zu mir Pflaumenkuchen sagt, denke ich an genau den. Die sind, die Zwetschgen oder die Pflaumen sind, entweder sind die halbiert, meistens eher so geviertelt und wirklich so wie die, wie so ein.
Die sind so wie so ein Dach eigentlich aufgeschichtet.
Genau, so echt so schuppenmäßig angeordnet oder manchmal finde ich, sieht das auch fast ein bisschen so gefiedermäßig aus.
Und die Spitzen sind auch immer so ein bisschen ankaramellisiert und so ein bisschen.
Manchmal ist da entweder Hagelzucker, Zimtzucker oder Streusel, aber wirklich auch so diese Variante, wo wirklich Hefeteig, Zwetschge drauf, Feierabend, das ist für mich, wenn jemand zu mir Pflaumenkuchen sagt, daran denke ich.
Ja. Und bei diesen Blechen kannst du natürlich nicht bis zum Rand die Pflaumen drauflegen, weil dir das Blech sonst zuklebt bis zum geht nicht mehr, weil Pflaumen einfach sehr viel Zucker haben. Und deswegen war halt am Rand immer so ein Teigstreifen und dann haben wir immer, ich sag mal, mehr oder weniger großzügig für den Kunden den Rand quasi weggeschnitten, damit die Kunden das dann ohne Seitenstücke hatte und wir haben uns dann die Seitenstücke reingezurzelt und je nachdem, wie schief man geschnitten hat, war halt das Seitenstück.
Aber ist auch schwierig bei so einem großen
Blech. Ist schwierig. Du kannst ja auch, du willst ja auch die Pflaumen nicht
zerquetschen
an komischen Stellen zerschneiden und so. Dann hast du lieber mal eine komplette Pflaumenreihe.
Bisschen Verschnitt ist immer, ne?
Nee, genau.
Deswegen. Wie war denn da so die Wespensituation?
Die war nicht so super krass, glaube ich. Es war aber auch eine relativ geschlossene Theke. Also, wir hatten auf jeden Fall nicht so einen Elektroschocker-Wespentöter zum Beispiel hinten. dieses blaue Licht, wo dann diese Wespen dann reinfliegen noch so bzzz, und dann weiß man, oh, jetzt hat es wieder eine hinter sich.
Und da hat es schon wieder eine erwischt.
Mhm. Nee, die gab es nicht. Aber ich muss ganz tief durchatmen, weil Jule, wir haben vielleicht Fake News vorbereitet.
Oh mein Gott.
Wir haben vielleicht mit dem Brustton der Überzeugung in der Aprikosenfolge hier verkündet, dass wir nicht über Pflaumen und über René Cloden sprechen und über Mirabellen. Dabei hätten wir das machen können. Ich weiß nicht, ob müssen. Auf jeden Fall, ich sag's, wie es ist. Aus botanischer Sicht sind Mirabellen, Marillen, René Cloden, Pflaumen und Zwetschgen alles ein und dasselbe. Sie sind verschiedene Sorten einer Art, die sich untereinander kreuzen.
Sind wir da wieder im Zitrusfrüchte-Business?
Wir sind, glaube ich, noch nicht bei einer Superspezies, aber wahrscheinlich nah dran.
Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, liebe
da muss ich mal
Community, kurz, es tut mir leid.
Es tut uns wahnsinnig leid, muss ich mal kurz sagen, dann verstehe ich nicht, warum der Pfirsich auf Kölsch die Plüschbrumm ist, wenn eigentlich aus botanischer Sicht die Aprikose die Plüschbrumm ist, die Plüschpflaume.
Ich hoffe jetzt wirklich nicht.
Ich habe nachgeguckt, der Pfirsich ist die Plüschbrumm.
Dankeschön, ich dachte, jetzt kriege ich wirklich wahnsinnig viel Kölsche, bösartige Post, was mir denn einfällt, dass ich nicht nur keine Ahnung von Botanik habe, sondern offensichtlich auch keine Ahnung von Kölscher Mundart.
Die Kölsche Mundart hat keine Ahnung von Botanik, sonst würde die Kölsche Mundart nicht den Pfirsich die Plüschbrumm nennen.
Absolut Frechheit.
Obwohl die Aprikose auch einen kleinen Pflaumen drauf hat. So, gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein in das, was das Bundeszentrum für Ernährung sagt. Zwetschgen und Pflaumen werden wie folgt unterschieden. Die Zwetschge ist länglich. Finde ich, ich finde es eine interessante Kategorie, immer wie gut sich der Kern löst. Bei der Zwetschge löst er sich gut vom Fruchtfleisch. Und die Zwetschge hat, finde ich, ein sehr ekelhaftes Wort, eine Bauchnaht.
Also, ja, aber ich weiß genau, was gemeint ist.
Ne, diese Eindellung.
Ja.
Und die Zwetschge ist sehr süß vom Geschmack. So, dann haben wir die Pflaume. Die ist rund. Und der Kern löst sich nicht so gut vom Fruchtfleisch.
Hier rauscht übrigens gerade ein Flugzeug drüber, bitte nicht wundern. Moment, Zwetschge runder, ich komme auf jeden Fall mit.
Zwetschge länglich, Pflaume rund.
Pflaume ist ein bisschen runder
ja.
und der Kern löst sich nicht so gut. Tatsächlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, und da fitzelt man mal ein bisschen rum. Und was ist mit, was ist so mit der Farbgebung? Ich bilde mir immer ein, dass die Pflaume irgendwie blaustichiger ist und dass die Zwetschge wirklich eher lila ist. Ist aber vielleicht auch einfach Quatsch.
Ja, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber es gibt ja auf jeden Fall Varietäten. Bei der Farbe kann man auf jeden Fall sagen, die Mirabelle. Die kann man davon absetzen.
Ja.
Die ist nämlich gelblich. Da lässt sich der Stein gut entfernen. Und dann haben wir vor uns in der Hand das Obst, was so Spaß macht auszusprechen.
René Cloden. Die René Cloden.
Ich stand am Samstag auf dem Markt, weil ich Pflaumen Zwetschgen kaufen wollte für unser Rezept gleich. Und dann sagt mein Freund doch zu mir, guck mal, Anke, was da liegt. René Cloden, was ist das denn? Habe ich gesagt, erkläre ich dir später. Ich hätte gern einen Pfund. Und wir haben, sie ist tatsächlich eher grün, die wir haben. Ist größer als eine Mirabelle. Sie hat eine Bauchnaht. Und wir können jetzt live hier testen, live on air, in dieser Live-Sendung, ob sich der Kern gut oder schlecht lösen lässt.
Ich bin so gespannt. Und sie ist sehr rund.
Ja,
die ist sehr rund. Okay, ich beiß da jetzt sofort rein.
Und sehr saftig.
Oh, das ist geil. Oh, schön lecker. Oh, ich flipp aus. Kern löst sich semi.
Ja.
Löst sich semi gut.
Löst ist auch laut dem Bundeszentrum für Ernährung so, dass sich der Kern da schlecht lösen lässt.
Oh, ist die lecker.
Ist fast wie eine Marmelade drin schon, ne?
Mm. Was habe ich bei mir hier so notiert? Genau, ich finde, sie schmeckt, sie hat einen eindeutigen Pflaumen-Flavor.
Mhm.
Ganz arg. Aber ich finde, sie hat auch so eine, ich finde, sie hat noch, also vor allen Dingen, wenn die so reif ist, dann fühlt die sich von außen auch wirklich schon, dann kann man mit dem Daumen so eine Druckstelle hinterlassen. Dann ist die wirklich richtig schön reif. Und ich finde, dann hat die sowas sehr Honigartiges.
Ja, das ist wirklich sehr süß.
Ja, ist wirklich richtig, richtig süß.
Und man kann die, wenn man da reinbeißt, ich habe es gerade getestet, kann die auszutzeln.
Mhm. Super saftig. Moment.
Und?
Oh, ist geil.
Wir haben hier auf diesen Exemplaren, die wir haben, auch noch diesen weißlichen Belag drauf. Mhm. Den, glaube ich, manchmal Leute ein bisschen komisch finden, mhm, weil natürlich auch Schimmel manchmal so einen Pflaumen zieht oder irgendwie sowas.
Ja, man denkt sich irgendwie immer, das ist ein Pestizid, was da drauf gesprüht wurde.
Aber den weißlichen Belag, den wollen wir haben. Wird auch Duftfilm genannt. Finde ich direkt wieder ein richtig süßes, schönes Wort.
Duftfilm.
Duftfilm.
Hier, ich gebe übrigens gerade das Blaulicht und das Flatterband wieder zurück an Verbraucherschutz Anke. She's back. Mm. Der Duftfilm. Ja. Habe ich noch nie gehört. Wie geil ist das denn?
Der Duftfilm, ich weiß nicht, warum der Duftfilm heißt, der schützt die Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen, Rinne-Klonen vor dem Austrocknen. Der bildet sich quasi durch Kondenswasser, wenn das verdunstet, dann kommt da irgendwie dieser Film drauf. Und das ist tatsächlich ein gutes Zeichen, wenn der da drauf ist, weil der nämlich weggeht, wenn die Frucht länger lagert. Also diese Rinnekloden, die wir jetzt gegessen haben, die lagern seit vorgestern in meinem Kühlschrank.
Mhm.
Der Film ist noch da, alles tutti. Also der ist wirklich, das ist jetzt natürlich auch nicht schlimm, wenn da kein Film drauf ist, aber wenn da einer drauf ist, ist es eher ein gutes Zeichen auf jeden Fall.
Finde ich super spannend, weil ich glaube, dass das wirklich für viele Leute eher so was Irritierendes ist und man sich denkt, ich muss das dringend abwaschen. Das ist irgendwie, wie gesagt, irgendwas, da haben die was gesprüht gegen Insekten, mhm, tralala. Fantastisch. Ich muss sagen, ich habe jetzt eine wirklich fantastische Rinneklode gegessen und so der Nachgeschmack ist, ich finde, wie Met. Also wie Honigwein, weißt du? So, also ich habe jetzt nicht kein so ein komplett klebriges Maul, aber ich habe auf jeden Fall so ein bisschen diesen der Honigflavor, aber in sehr angenehm. Nicht in klebrig, aber einfach dieser Honigflavor, der ist noch da. Und ich kann mich gar nicht genau daran erinnern, wann ich zum ersten Mal diese fantastische Frucht gegessen habe. Ich vermute fast, dass es Frankreich gewesen sein wird. Wie immer, man läuft über den Markt, sieht irgendwas und alle um einen rum sind total crazy für diese Frucht und du denkst, hä, was ist denn das? Und dann musst du das natürlich probieren.
Na klar.
Und dann weiß ich, dass ich relativ schnell einigermaßen obsessed war und sehr, sehr häufig das Wort Rinneklode verwendet habe.
Ach, doch, wirklich,
das ist einfach so schön. Ich habe auch jedes Mal, wenn ich das versuche zu schreiben, ich muss immer nachgucken, ich will immer irgendwo noch ein H oder ein C oder irgendwas. Es
wird einfach genauso geschrieben, wie es gesprochen wird.
Absolut.
Mit K.
Du, ich baue da immer irgendwas Wildes. Und dann habe ich in natürlich fancy französischen Supermärkten gesehen, wo, ich bin ja immer Team, guck dir mal die Marmeladenauslage an, einfach auch so Vokabeltraining.
Wir erinnern uns an die Aprikose Mirabelle, die
Impulskonfjule. Also es kommt nicht von ungefähr. Aber ich finde es, wie gesagt, mit Vokabeltraining total schön, dann so, okay, was heißt Erdbeere auf Französisch, was heißt Johannisbeere und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, dass eben diese sehr berühmte, große französische Marmeladenfirma Bon Maman, dass die allen Ernstes eine Marmelade in der Geschmacksrichtung Rinneklode im Sortiment haben.
Das sind übrigens die mit den rot-weiß karierten
Deckelchen. Genau, und die auch so ein pseudo-handgeschriebenes Etikett haben. Und da war ich natürlich hemmungslos begeistert, weil ich dachte, das gibt's ja nur hier. Ich muss davon eine Europalette kaufen. Das ist ja wirklich unglaublich. Stellt sich raus. Ich würde sagen, in jedem dritten Rewe gibt's mittlerweile Marmelade von der Firma Bon Maman. Wir werden leider nicht gesponsert in der Geschmacksrichtung Rinneklode. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist sehr, sehr lecker.
Ich habe uns noch was anderes zum Probieren mitgebracht.
Was hast du denn da? Sieht ein bisschen aus wie eine kleine Kastanie.
Es ist eine japanische Salzpflaume, Umeboshi. Ich sag mal, auf der Verpackung, ich war möglicherweise, um die fermentierte Bohnenpaste aus der letzten Folge zu kaufen, im Asialaden. Und da auf der Verpackung von diesen Dingern steht, dass da japanische Pflaumen drin sind. Im Internet steht, dass es vielleicht eher Aprikosen sind. Sie sind auch nicht pflaumenfarbig, aber das kommt von was anderem. Mhm. Auf jeden Fall.
Könnte eine kleine Aprikose sein.
Ume ist auch eine eigene Sorte. Mhm. Und diese, nennen wir sie einfach Steinfrüchte, die werden erst mit Salz bedeckt und dann fermentieren die so für 1 bis 2 Monate. Dadurch wird eben den Früchten das Wasser entzogen. Und deswegen sehen die auch so ein bisschen angeschrumpelt aus. Mhm. Der Sud, der dabei entsteht, der wird aufgefangen. Und mit diesem Sud werden diese Ume dann nochmal mit Shiso-Blättern. Das ist manchmal, also das sieht ein bisschen aus wie eine Nessel, wie eine große, wie eine lilane Brennnessel eigentlich.
Gibt es bei uns manchmal in so bunten Kresse-Mix-Sorten. Da ist manchmal eine Shiso-Kresse dabei.
Genau, aber das ist, glaube ich, eigentlich keine Kresse-Kresse. Also, weil die haben auch so richtig große Blätter.
Genau, ich glaube, dass die Shiso-Shiso, nicht Shiso-Kresse, dass die viel größere Blätter haben.
Genau. Auf jeden Fall, das ist halt so dunkelrot und deswegen, weil die eben mit der Shiso in diesen Salzsud kommen nochmal die ganzen Ume-Pflaumen rein, deswegen werden die so rot. Und ich habe sie uns gekauft und du hast gerade schon heimlich mal reingebissen und dein Gesicht verzogen.
Ja, also du hast in dem Moment, wo ich reingebissen habe, hast du das Wort
oh ja.
Hast du das Wort Salzpflaume verwendet? Und ich so, ah ja, okay, deshalb ist es so freaking salzig. Mm. Ich nehme noch mal ein bisschen, weil es ist auf jeden Fall, es erinnert mich sehr an Guilty Pleasure, wir waren alle schon da beim Chinesen auf dem Dorf, du kennst den in Bracht auch noch, der hieß erst Golden Lotus, dann Golden Dragon, dann Golden Garden und ob man nicht einen kleinen Pflaumenwein zur Rechnung haben möchte. Ich finde, bis auf das Salz ist man da quasi im Pflaumenwein-Game. Oh, dein Gesicht ist ja so herrlich. Also es ist gerade Gesichts-Yoga.
Im Internet steht halt auch, dass die klassischer Bestandteil von Bento-Boxen sind. Vielleicht gibt es die auch wirklich in unterschiedlichen Salz-Schwierigkeitsgraden.
Ich finde es aber auch sauer wie die Sau.
Ja, es ist richtig sauer und richtig salzig.
Mhm. Aber vielleicht soll das in den Bento-Boxen auch mal wieder so die Palette kerchern? Ist es das? Oder dass die einfach wahnsinnig gesund ist?
Es ist ein bisschen auch in Nordafrika Salz-Zitrone, in Japan Salz-Pflaume hat ein bisschen dieselbe Funktion auch, ne?
Würde ich auch sagen. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das halt eher sich nicht so eine Pflaume im Ganzen reinfährt, weil das schon echt hart ist, sondern dass man muss sich vorstellen, Anke, ist das gerade weiter tapfer und abwechselnd wird ein Auge zugekniffen und dann das andere Auge und dazwischen wird das Gesicht einmal so komplett verkrampft wie
Rosine. Also wenn man sich lockern will im Gesicht, ist das sehr gut dafür.
Ist extrem gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass man diese fantastische hier Salzpflaume vielleicht irgendwie klein schneidet und irgendwo drüber macht, so ein bisschen, so würzmäßig. Weil das ist schon, wenn man da so reinbeißt, da ist eine Menge. Das ist halt Salz und Säure.
Wir haben sie jetzt wirklich auch pur gegessen. Wenn da mal so eine Portion Reis neben liegt, ist das wahrscheinlich auch wieder was anderes. Und die sind jetzt auch wirklich, man müsste wirklich mal gucken, ob es unterschiedliche Sorten gibt, ob die immer so klein und fest sind. Wenn da noch mehr Flüssigkeit drin ist, dann sind die vielleicht auch nicht mehr so super salzig oder noch nicht so super salzig.
Ich finde es ganz interessant. Auf jeden Fall so ein bisschen den Flavor von und auch die Optik von so einer getrockneten Aprikose.
Ja, total doll.
Ja.
Ich könnte mir das, glaube ich, eher so als Würzprodukt vorstellen, wenn ich so denke, das Gericht eindeutig braucht noch Säure und Salz. Mhm. So, wo ich eine Salzzitrone reintun würde, da würde ich, glaube ich, sowas auch reintun. Und du hast schon den Pflaumenwein gerade erwähnt.
Ja, oder? Also es ist, man denkt sich ja immer, das ist halt irgendwie so eine süße Plörre, wovon du wahnsinnig Kopfschmerzen bekommst. Aber ich meine, man stellt sich ja dann auch nicht in eine Flasche rein, sondern ich fand das früher schon. Also,
von Glas zum Digestiv.
Ja, und dann gab es halt eben zur Rechnung so einen kleinen Pflaumenwein dazu. Oh, das fand ich schon immer sehr, sehr lecker. Das ist ja quasi so ein bisschen Sherry-artig. Hatte ich früher schon eine Schwäche für und heute ab und zu denke ich mir, ach, weißt du was, kleinen Pflaumenwein, so, nehmen wir mit.
Ich finde das ganz interessant, dass man, also ich habe bei Pflaumen und Zwetschgen auch immer so ein sehr deutsches Gefühl. Also, ne, dass das irgendwie auch wieder so eine Saison ist, wenn man so langsam schon mal in den Spätsommer reinschielt, da freut man sich dann, dass die Pflaumenzeit ist. Aber finde es interessant, dass das sehr offensichtlich in sehr vielen Länderküchen einfach eine große Rolle spielt, ob es jetzt eben beim Pflaumenwein ist. Ob es bei getrockneten Pflaumen sind, die vielleicht dann in der nordafrikanischen, arabischen Küche so, ich denke da an Marokko und sowas drin vorkommt. Oder ob es eben auch eine Salzpflaume ist aus der japanischen Küche. Das finde ich auch irgendwie interessant, dass das natürlich was sehr Deutsches ist, aber eigentlich auch wirklich gar nicht.
Ja, aber dass halt die Darstellungsform in Deutschland halt eben, es ist dieser Hefe-Pflaumenkuchen, darauf hat sich die Republik einfach geeinigt. Es gibt dann die Saison so, nicht wie beim Spargel, wo es dann eine Spargelkarte gibt oder wie beim Pfifferling, wo es eine Pfifferlingskarte gibt, sondern in der Pflaumenzeit gibt es Hefe-Pflaumenkuchen, Punkt aus, mit da sehr vielen Wespen. Mal,
und müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen auseinandernehmen.
Ja, okay. Also, hier steht, how to besser Pflaumenkuchen backen.
Also wir haben unten Hefeteig.
Ja.
Wir haben potenziell manchmal auch wie so ein Quarkölteig.
Ja. Ich finde, es gibt den Hefeteig in unterschiedlichen Dickegraden. Es ist nicht dieser komplett superdünne, der um den Aprikosenriemchen drumherum ist, sondern es ist schon so ein bisschen mehr. Wir sind aber immer noch sehr weit von sowas wie einer Focaccia entfernt.
Mhm. Es ist aber auch ein sehr fester Hefeteig.
Ja,
wir sind
kompakt.
Nämlich nicht im Fluffigkeitsgrad
Nein.
einer Focaccia.
Nein.
Und
wir haben eindeutig Röstaromen unten am Blech, weil
ja.
dadurch, dass super viel Saft aus den Zwetschgen und Pflaumen raustritt, brauchst du ja auch irgendwas, was stabil genug ist, diese ganze Suppe aufzunehmen, sage ich jetzt mal. Und ich muss sagen, also ich finde Pflaumen, jetzt ich mache mir wirklich heute Feinde, erst die Steinobstgeschichte, dann die Kölsche Mundart und jetzt kommt das auch noch. Ich finde Pflaumen- und Zwetschgenkuchen fantastisch. Ich finde die Kombination mit Hefe sehr, sehr gut. Ich finde aber, dass in 4 von 10 Fällen ist der Hefeteig wahnsinnig trocken.
Mach 6 von 10 raus, Jola.
Oh, danke. Okay.
Es ist so. Es
Hefeteig
ist so,
ist
dass
trocken.
Der entweder zu trocken ist, dass man auch so das Gefühl hat, der war zu lang im Backofen und deswegen ist der unten dann schon, also diese braune, es ist ja keine Kruste, aber der Boden, der wird dann ja braun beim Backen einfach.
Ja,
von so
genau.
Kuchen. Und der darf eigentlich, der ist dann oft auch schon zu dick.
Oder dann ist er
unten und dann zieht sich so eine Trockenheit von unten in den Kuchen, von oben kommt dann nicht genug.
Da ist ja auch keine Puddingcreme
nee.
Oder irgendwas dazwischen. Oh, dann hast du irgendwie, ich finde manchmal hast du es auch, dass der Teig unten zu dunkel oder wahlweise zu hell ist und dann ist der in der Mitte noch so gooey und so gooey. Hefeteig ist echt nicht gut. Nicht nur, dass es nicht lecker ist, sondern du kriegst da richtig Bauchschmerzen von, wenn Hefeteig nicht durchgebacken ist. Das beschäftigt dich für den Rest des Tages, verspreche ich dir. Von daher, ich bin von vielen Pflaumenkuchen echt underwhelmed. Das ist nicht meine allerliebste Darstellungsform. Ich brauche da auf jeden Fall einen Riesenschlag Sahne dabei, weil eben um möglicherweise den nicht ganz so geilen Teig auszugleichen. Ich mag aber wiederum, wenn, das wird in manchen Bäckereien ja auch angeboten, das finde ich irgendwie ganz süß, dann wirst du noch gefragt, ob die Zimtzucker drauf machen sollen.
Mhm.
Wie schön ist das denn? Natürlich sollen sie da Zimtzucker drauf machen.
Pflaume und Zimt ist schon auch.
Oh, Pflaume und Zimt finde ich wirklich, finde ich richtig toll. Und auch nicht Weihnachten in your face,
nee.
Sondern Spätsommer in your face.
Voll.
Und naja, ich habe mich auf jeden Fall, da sprechen wir später noch drüber, für eine Kompromiss-Hausaufgabe entschieden. Wir werden natürlich, wir können keine Pflaumenfolge machen und dann gibt es nicht irgendwie eine Form von Hefe, Pflaumen, Zwetschgengebäck. Es wird auf jeden Fall eine Kompromisslösung geben, die, wie ich finde, leckerer ist und die auch, man pokert nicht so sehr. Wird das jetzt hier was mit meinem Hefeteig? Ist der von unten schon braun? Ist der von unten noch hell? Wir haben eine sehr schöne, super geil leckere Variante. Werden wir euch zu späterer Stunde noch mitteilen. Und meine Mutti macht, was ich auch sehr, sehr schön finde, ist eine neue Darstellungsform, auch eine Abwandlung quasi. Es ist auch Hefe mit Zwetschge. Die macht eben quasi, als würdest du Zimtschnecken machen, als würdest du Hefeschnecken machen. Das heißt, du hast deinen Hefeteig, du rollst den ja dann irgendwann aus, bestreichst den eben mit Butter und meistens ordentlich Zimtzucker obendrauf. Und da einfach klein gewürfelte Zwetschgen mit das draufstreuen.
Das ist natürlich eine super Idee.
Total schön.
Das ist deine Mutter ja absolut bei den Trendprodukten aktuell, ne?
Du, meine Mutter ist ein absoluter Trendsetter. Also ich weiß nicht, wo sie es her hat. Möglicherweise hat sie sich das vielleicht auch einfach selber ausgedacht, würde ich ihr durchaus zutrauen. Und hat gesagt, weißt du was, ich habe hier frische Zwetschgen geerntet, einfach ein bisschen auf den Hefeteig draufgewürfelt, ja alles zusammengerollt. Nahlin.
Mega gut.
Aufschneiden, weil
perfekte Idee.
Wenn du die Zwetschge halt so ein bisschen klein schneidest, dann schmilzt die auch wirklich beim Backen und ist perfekt. Du hast Hefe, du hast Zwetschge, du hast Zimt. Wer willst du doch nicht? Machst du oben noch ein bisschen Zuckerguss drauf? Geil, richtig geil.
Mm.
Was hast du noch so, was hast du noch bei der Zwetschge so im Angebot? Machst du jetzt den Schwenker in Richtung Zwetschge geht auch savory?
Ja, ich habe tatsächlich mal so drüber nachgedacht. Also ich mag halt Zwetschge total gerne auch so auf dem Müsli. Also ne, da ist im Sommer immer eine Nektarine dabei. Mhm. Und im Spätsommer freue ich mich dann total, wenn eine Zwetschge dabei ist. Das finde ich super.
Mhm.
Genau, und ich habe aber auch mal überlegt, was ich so für herzhafte Sachen habe. Und es gibt, ich habe in der letzten Folge schon über ihn gesprochen, ein ganz geiles Gericht von Jotam Ottolenghi.
Mal wieder, Grüße gehen raus. Wir lieben einfach Jotam Ottolenghi, man kann es einfach sagen, wie es ist.
Ja. Der nimmt diese, er nennt das türkischen Pflaumen. Also die sind noch mal größer, die bekommt man auch manchmal im normalen Supermarkt. Die sind fast schon so Äpfelchen groß und die sind rund und die haben so eine rote Schale und sind von innen leuchtend orange.
Oh, ja, ja.
Und die haut er auf ein Backblech und zwar zusammen mit Wurst, also mit so Würsten, die dann auch so ein bisschen ausfetten. Mit Zwiebel, Kartoffeln, dann kommt da viel Knoblauch und Granatapfelsirup drüber. Mhm. Und Granatapfelsirup ist ja auch sehr sauer.
Mhm.
Mir schießt schon der Speichel ein, wenn ich nur daran denke.
Ich auch.
Der ist süß, der ist sauer und dann haust du das da eben alles so auf so ein Backblech und dann die Pflaume wird dann so ein bisschen, die wird jetzt nicht komplett durchgegart, aber die hat dann so was leicht Marmeladiges. Dann die Würste, die das Fett geben, Zwiebel geben dann noch so ein bisschen so eine Süße mit dem Granatapfelsirup, der das alles so einmal verklebt. Das finde ich schon auch nicht schlecht.
Ich möchte das quasi jetzt gleich essen.
Und es ist halt auch sowas, ist halt, ich bin echt normalerweise nicht so Fan von, ah, das ist total unkompliziert, du tust es einfach auf dem Backblech und fertig. Es gibt aber auch wirklich Gerichte, wo es Sinn ergibt und wo es dann voll Bock macht.
Gibt ganz tolle Sachen, genau. Und das ist ja weit entfernt von, ich hau einfach Zucchini, Kürbis und Kartoffel auf dem Blech. Das ist ja echt was anderes. Ich kann mir da aber jetzt auch noch gut vorstellen, Jotam Ottolenghi wird es wahrscheinlich machen, dass er da noch irgendwie kurz vor Schluss richtig Fettkräuter, also frische Kräuter vorm Servieren, Minze, Dill, glatte Petersilie, kann ich mir mega vorstellen.
Mhm.
Richtig gut. Ich muss bei der, wenn wir über quasi salzige, so savory Pflaumengerichte, Zwetschgengerichte sprechen, ich bin da irgendwie sofort bei so einer gebratenen Entenbrust und denke eben auch an sowas wie so eine Portwein-Jus, also richtig, also eine Jus ist ja eine Bratensoße und wenn man die eben nicht nur mit Rotwein, sondern eben auch mit Portwein macht, dann wird das noch zuckriger, meistens auch noch so ein bisschen zäher. Und ich habe echt schon ein paar Mal, wurde mir das auch schon serviert und ein paar Mal selber gemacht, dass man quasi auch noch so ein bisschen wie so eine Mischung aus Zwetschgenröster und Jus. Mhm. Wir werden nachher einen Zwetschgenröster machen und genau erklären, was das ist. Das ist quasi irgendwie eine Mischung aus Bratensoße mit Pflaumenkompott.
Mhm.
Und da bin ich irgendwie direkt bei so einem dunklen Geflügel, weißt du, so eine geile, knusprige Ente oder natürlich eine Gans.
Ja, oder auch sowas Wildiges, kann ich mir auch vorstellen.
Dass man eben zu diesem, das, also die Pflaume, die Zwetschge, die hat ja die wunderbare Fähigkeit, die bringt ja eine Süße mit, die bringt aber auch eine gewisse Säure mit. Die hat so ein ganz, ich weiß gar nicht, ist das ein erdiger Geschmack? Nee, eigentlich nicht. Ja, einfach so dieser, wie eine Pflaume halt eben schmeckt. Und das passt einfach wahnsinnig gut zu, finde ich, so, ja, so ein bisschen Wildgeschmack und eben dunklem Geflügel, das ist so, weiß ich nicht, das ist so eine Einheit.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie man das irgendwie vegetarisch hinkriegen könnte. Und Ich sehe unseren wahnsinnig tollen Laugenknödel mit
einer
starken Rosmarinnote. Wir hatten da ja Petersilie drin und wenn man das dann mehr so in Richtung Rosmarin, Thymian, sowas Holzigeres machen würde und dann hast du vielleicht so ein paar gebratene, falls es sie noch gibt, Pfifferlinge auf der Seite.
Und ich dachte auch gerade an so eine, an so einen Shiitake noch irgendwie.
Ja, genau, irgendwie sowas.
So ein Pilzerdton da um die Ecke.
Und da kann ich, also das kann ich mir irgendwie gut vorstellen, weil du, also und dann aber auch die Knödel gut anbraten.
Ja.
Weil
ja.
Du sonst brauchst die Röstaromen. Alles zu weich mit
dieser. Brauchst die Röstaromen und natürlich auch, also gerade so Ente und Gans, die bringen ja auch einfach viel Fett mit. Und das müsstest du dann quasi im Knödel einfach in Form von richtig dick anbraten mit ordentlich Butterschmalz oder Öl. As you like. Finde ich, müsste man das auch irgendwie umsetzen. Ja, aber gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Und Jule, du hast ja gerade schon den Zwetschgenröster erwähnt.
Ja.
Der ein Klassiker ist in der deutsch-österreichischen Küche.
Auf jeden Fall. Mindestens Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg, sagt man auch Zwetschgenröster und Österreich zu 100%. Ich kannte das Wort bis zu meiner Ausbildung nicht, aber in meiner Ausbildung im Schwarzwald wurde alles an Zwetschge geröstet, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Es wurde ständig irgendwo Zwetschgenröster gemacht zur entsprechenden Jahreszeit. So, und ich habe nämlich gesucht, so wie kann man das denn definieren? Ein Zwetschgenröster ist auf jeden Fall flüssiger als ein Kompott, ist auch nicht so süß wie ein Kompott, ist nicht so dolle abgezogen, also eben ne, Konsistenz ist einfach flüssiger, haben wir schon gesagt. Und bei einem Röster sind das Obst ist nicht verkocht, sondern du erkennst auch auf jeden Fall die Zwetschge. Also ich meine natürlich, wenn du sie viertelst und irgendwie 5 Minuten auf den Herd stellst, dann ist die eigentlich schon rum. Ciao. Aber wenn du sie halt halbierst und 5 Minuten auf den Herd stellst, dann ist sie immer noch als Frucht da.
Okay.
Und es gibt Leute, die machen den Röster quasi komplett ohne Zugabe von Flüssigkeit.
Also, dass die quasi in ihrem eigenen Saft.
Genau, also man setzt einen Karamell an, haut dann da quasi die Zwetschgis rein und einmal kurz einen Deckel zu und fertig ist. Ich mache es gerne mit ein bisschen Flüssigkeit. Ich habe auch, je nachdem, wie dünn es dann wird, habe ich ein kleines Schälchen mit angerührter Speisestärke daneben stehen, weil also ich finde, es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn du dann diesen leckeren Sudsaft, der da austritt, wenn du den halt mit ein bisschen Stärke so ganz leicht abziehst, andickst, dass dir das halt nicht vom Milchreis runterfließt.
Und das werden wir jetzt zubereiten, zusammen mit einer Waffel.
Wir haben uns richtig jetzt schön aufgeteilt, Jule. Du bist die Rösterfraktion.
Ich röste.
Und ich bin die Waffelfraktion.
Du machst mal eine schöne, leckere Waffel und ich röste derweil ein bisschen ein paar Zwetschgen. Finde ich richtig gut.
Es gibt eine Käsekuchenwaffel.
Ich bin völlig excited. Ich kann's kaum erwarten.
ja. Ich fange jetzt als erstes mal an und schmelze ein kleines Stückchen Butter. Auch unsere Zwetschgen haben noch den schönen Duftfilm.
Von der Menge her, oder soll ich alle machen?
Mach ich alle. Komm.
Was soll der Geist?
Es ist weg, ne?
So farblich würde ich hier nämlich jetzt denken, dass es Pflaumen sind.
Die haben aber die Naht.
Aber ziemlich flach.
Also vielleicht ist es auch am Ende eine Pflaume. Vielleicht gucken wir mal, wie sie sich vom Kern lösen lassen.
Die Kernsituation, ne? Es ist die Kernsituation.
Es stand Zwetschge dran. Ich habe aber manchmal auch das Gefühl, das ist so ein bisschen, steht halt dran, was dran steht,
ja,
ne?
Ja, ja.
Und dass sich irgendwann so eingebürgert hat, dass alles Zwetschge heißt, obwohl es vielleicht eine Pflaume ist. Wie dass es überall Mandarine gibt, obwohl es nur eine Clementine ist.
Bevor ich mich jetzt meinen Zwetschgen widme,
setze ich erstmal ein kleines Karamell auf. Und ich bin da, ich weiß, es gibt Leute, die darauf schwören, Karamell trocken anzusetzen, also wirklich Zucker in die Pfanne und Geduld. Ich gehe immer auf Nummer sicher und ich mache einen Schluck Wasser dazu.
Du machst Zucker in die Pfanne und Ungeduld.
Ich mache Zucker in die Pfanne und Ungeduld. Nee, ich mache einfach ein bisschen Wasser dazu, weil das ist für mich so ein bisschen weniger risikofreudig. Also, weil dann löst sich der Zucker einfach gleichmäßiger auf, weil das Wasser ja gleichmäßig verdampft. Und irgendwie, ich habe es so gelernt, so mache ich es immer und es fühlt sich gut an. Ich sage, danke, fühlt sich gut an.
Ich habe mich für die faule Variante beim Waffelteig entschieden und werde jetzt nicht den Mixer rausholen. Ich rühre das mit der Hand.
Ich finde ehrlich gesagt, dass das die sportlichere Variante ist.
Ja.
Moment mal, ging jetzt bei der Pflaume der Stein weniger gut raus?
Ja.
Dann glaube ich fast, dass das eine Pflaume ist.
Der geht nicht gut raus, ja?
Nee, also nicht ganz so der, weil ich finde, bei der Zwetschge, da fällt der ja förmlich raus. Und hier ist er noch so ein bisschen, er hängt noch dran. Ja, also bei unserer Steinfrucht hier auf jeden Fall, die wir hier vor uns haben. Ach du, ich glaube, ich lasse die ganz, weil die so schön, die ist so reif. So
halb lässt du die.
Also genau, ich halbiere die und hole gerade den Kern raus, während ich darauf warte, dass da im Karamellbereich was passiert. Und währenddessen halbiere ich hier schon mal alle Steinfrüchte. Hole den Kern raus. Ja, ich glaube, ich lasse sie wirklich halbiert, weil die sind so klein und so reif. Alles andere wäre doch Quatsch.
Jetzt kommt der Punkt, an dem ich bereue, keinen Mixer genommen zu haben, aber da müssen wir jetzt alle zusammen durch.
Anke, schlaubern nicht. Anke, ich bin ja so gespannt auf deine Waffeln. Cheesecake-Waffles.
Ja, also es ist im Prinzip halt ein Waffelteig, wo Zitronenabrieb und wo jetzt keine Milch oder sowas reinkommt, sondern Frischkäse.
Mhm.
Und das finde ich irgendwie gut.
Ja.
Und so ein bisschen Vanille kommt da noch rein. Das war es auch dann eigentlich schon. Also natürlich Zuckermehl, ne? Dies, das. Bisschen Butter. Ups. Hat sich die Schürze schon wieder gelohnt?
Ja, aber Schürze ist immer gut. So, was jetzt hier hinten so zärtlich vor sich hin blubbert, das ist mein hübsches kleines Karamell, was noch sehr, sehr blass ist. Bei Karamell, finde ich, kann man selber entscheiden. Karamell hat ja wirklich sehr, sehr viele Töne. Das kann ganz, ganz hell Bernstein werden. Das kann aber auch wirklich richtig, richtig dunkel werden. Je dunkler, umso bitterer wird es. Ne? So ein heller Karamellton ist halt eher so ein bisschen, ne, Buttertoffee-mäßig. Ich finde so die Mitte ganz gut. Die Zwetschge kann schon auch ein bisschen,
Bums,
bisschen Karamell vertragen. Und was man so beim Ablöschen benutzt, also da auch wirklich gerne, deswegen arbeite ich da gerne mit ein bisschen höherem Topf. Weil wenn du jetzt gleich auf dein kochend heißes Karamell, wo du auf gar keinen Fall jemals einen Finger reinhalten solltest, wenn du da jetzt gleich eine Flüssigkeit drauf gibst, das sprudelt und spritzt erstmal. Deswegen da ruhig ein bisschen höheren Rand beim Topf einrechnen. Man kann da wunderbar seine Rotweinreste verkochen. Man kann mit Portwein arbeiten. Man kann letztendlich alle möglichen Fruchtsäfte, Beerensäfte. Wir haben jetzt hier, du hast gekauft
Sauerkirschsaft.
Sauerkirschnektar, finde ich fantastisch. Ja. Und noch ein bisschen kleinen Rotwein aus dem Kühlschrank. Rioja. Ich habe in einem Restaurant wirklich mal Rioja bestellt. Und,
aber man wusste wahrscheinlich auch, was gemeint war, oder?
Ja, nur ich habe mich da nie wieder blicken lassen.
Ach.
Ich habe mich da nie wieder blicken lassen. Naja. Man kann, also ehrlich gesagt, könnte man auch Wasser nehmen, weil in einem Röster wirklich nicht so viel Flüssigkeit drin ist. Aber naja. Apfelsaft schmeckt besser als Wasser, also nimm doch lieber was mit Geschmack. Und im Karamell muss man auch überhaupt nicht hysterisch rumrühren. Einfach ein bisschen daneben stehen bleiben, gucken, was passiert. Und wenn die Farbe stimmt, hat man die offene Flasche bereits daneben stehen. So, Anke, it's happening. Vorsicht.
Oh, wow.
Ja, der Zucker hat ja wirklich schon
der hat
eine hohe Temperatur. Und wenn du da dann halt die Flüssigkeit drauf gibst, da passieren Dinge. Wenn du Toffee machst, kommst du ja auch noch ein bisschen Butter drauf. Ey, das schäumt wie die Sau. Also immer mit ein bisschen mehr Rand und nicht so eine flache Pfanne nehmen. Mehr Rand mitrechnen. So, und jetzt, ich habe erstmal nur den Rotwein drauf. Jetzt machen wir noch ein bisschen Sauerkirschnektar. Und jetzt lassen wir das ein bisschen kochen, weil der Zucker durch die Flüssigkeit ist ja quasi kalt und dann erschreckt sich der Zucker und wird zu einer harten Zuckerplatte.
Da darf man dann auch nicht denken, jetzt hat alles nicht mehr geklappt, sondern dann muss man einfach nochmal geduldig sein.
Genau, weil der Zucker sich jetzt natürlich, also das Karamell, die Karamellplatte, die löst sich jetzt natürlich schön wieder auf. Das ist unser Wunsch. Ich gebe mal eine kleine Zimtstange da rein, ich gebe Sternanis rein, ein bisschen Vanille und sobald dass da alles köchelt und sich der Zucker aufgelöst hat, dann kommen meine Zwetschgen da rein. So, hier unser Karamell hat sich tatsächlich, vielen Dank, hat sich tatsächlich schon aufgelöst. Gewürze sind drin, jetzt kommen unsere Zwetschgen da rein. Das ist nicht viel Flüssigkeit. Und jetzt Deckel zu und einfach mal 5 Minütchen köcheln lassen. In vielen Rezepten stehen 10 Minuten. Ich würde mal mit 5 anfangen, gucken, was passiert, weil ich möchte die nicht so total verkochen. Ich hätte gern, dass da noch ein bisschen Struktur von der Frucht übrig bleibt. Naja, von daher jetzt mal 5 Minuten warten. Und dich dabei beobachten, wie du schön Waffeln machst.
Ja, ich habe genau das gemacht, was ich immer mache. Am Anfang dachte ich, der Waffelteig ist ein bisschen zu fest. Dann dachte ich, da kommt noch ein bisschen Flüssigkeit rein. Und jetzt denke ich, da kommt noch ein Löffelchen mehr rein.
Ja,
und irgendwann hat man dann doch irgendwie Waffeln für 10 Leute. Aber
ich sage mal, lieber zu viel Waffeln als zu wenig, ne? Ist auch wichtig. Ist genau. Auch wichtig. Also Anke, in welcher Turbogeschwindigkeit du dir da den Waffelteig zusammengerödelt hast, das finde ich schon toll. Muss ich sagen, finde ich toll.
Ich meine, am Ende, wenn man jetzt auch kein Waffeleisen hat, ne, kannst du den Waffelteig auch immer als Pancake machen.
Ja, klar. Ja, super.
Also,
super.
Ich habe jetzt ein belgisches Waffeleisen mit diesen Vierecken.
Ja.
Kannst du auch in Herz und Waffeleisen reintun.
Kannst du auch als Pancake machen, na klar, na sicher. Kannst du auch als letztendlich ein bisschen kaiserschmarrnmäßig machen.
Genau.
Wenn dir dein Pancake irgendwie zu möglicherweise in der Pfanne klebt oder so, machst du halt einen Kaiserschmarrn. Genau. Ist mit Zwetschgenröster natürlich auch ein Knaller.
Eine der wenigen Situationen, wo ich absoluter Fan von einem Silikonpinsel bin.
Ja.
Wenn das Waffeleisen eingefettet wird.
Stimmt.
Das kann man wirklich gut damit machen. Und jetzt kommt hier. Und jetzt so, kann man direkt schon sehen. Hoffentlich.
Guck. Wie es so hoch geht.
Wie das Waffeleisen.
Nice.
Zack.
So wünsche ich mir das.
Wie es auch ein bisschen jetzt gleich wahrscheinlich aus dem Rand rausläuft. Na, geht sogar.
Ganz ehrlich, ich bin schon.
Du bist schon ready?
Ich bin schon ready mit meinem Kleinen. Ich finde, das sieht super aus. Man merkt es sofort, dass die in Bodennähe waren, zerfallen einfach super schnell. Und ich finde, die sehen auch toll aus. Ich bin begeistert. Danke, ich bin begeistert.
Mein Waffeleisen hat tatsächlich eine Ampel, auf die man kann man sich gut verlassen. Aber es ist natürlich auch total nervig, weil ich jetzt schon reingucken will. Aber ich weiß ja, dass man es nicht machen soll.
Ist Quatsch. Anke, ich mache ein ganz kleines bisschen Stärke dran.
Mhm.
Ein bisschen.
Alles klar.
So,
ein Hauch.
Ein Hauch. Und auch jetzt niemals, weil man sich denkt, oh, ich kürze das jetzt ab wie Soßenbinder, einfach die Stärke in das heiße Kompott. Die Klümpchen, die wirst du in diesem Leben nicht mehr los. Es wird ätzend.
Soßenbinder hat halt wahrscheinlich irgendwie so Trennmittel oder sowas.
Da sind irgendwelche Emulgatoren auf jeden Fall drin. Aber Stärke muss immer kalt angerührt werden, sonst wird das gar nichts. Genauso wie Mehl, aber das verstehe ich nicht, weil es gibt ganz viele Rezepte, wo Leute irgendwie Mehl als Verdickungsmittel irgendwo dran
das
machen.
Das muss aber doch richtig rauskochen eigentlich, oder?
Und ich finde es geschmacklich so, ich finde es geschmacklich so eklig. Und wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal gemacht und es ist bei mir immer, du vielleicht raff ich es auch einfach nicht, es ist bei mir immer so hart verklumpt. So, und hier, wenn man was mit Stärke abzieht, kalt anrühren, in die kochende Flüssigkeit und dann ein Momentchen warten, bis das wieder blubbert, weil es natürlich anfängt zu binden, sobald es kocht.
Genau.
Also nicht in einem Rutsch die ganze Stärke da reingeschüttet.
Und dann hat man so...
Und dann denkst du dir, warum ist der denn immer noch so dünn? Dann blubbert das und auf einmal kannst du es schneiden. Deswegen nö, ruhig einmal kurz Momentito warten, bis das richtig blubst. Und dann sieht man, welche Konsistenz es hat. Wie dicht wir am Pudding sind.
Die Ampel ist auf grün.
Oh, Anke, die Waffeln sehen extrem geil aus. Ich würde sagen, wir verzehren das Ganze jetzt.
Jude, gerade als wir das gekocht haben, ne, habe ich mich gefragt, warum eigentlich noch keiner von uns den Mami-Town-Witz gemacht hat. Tut mir leid. Tut mir aber auch nicht leid.
Musste sein. Ich verstehe dich sehr, sehr gut.
Oh, es riecht so gut.
Es riecht richtig geil. Ich freue mich jetzt auch. Welche Info ich noch unbedingt dazu sagen möchte, ist, also wir haben ja gesagt, Zwetschgenröster ist ein österreichisches Wort und es gibt sogar eine Redewendung und wie wir ja längst wissen, bin ich ja zuständig für kulinarische Redewendungen und die Redewendung in Österreich lautet mein lieber Freund und Zwetschgenröster und ist sowas wie mein so lieber Schlawiner.
Freund. Ja, es gibt auch mein lieber Freund und Kupferstecher, gibt's das nicht?
Ach.
Oder ist das der Kupferstecher?
Aber das ist auch so ein bisschen, da ist schon so ein kleiner Vorwurf, der da irgendwie mitschwingt. Ne? Ist nicht so Freundchen.
Mhm.
Freundchen du. Und das ist mein lieber Freund und Zwetschgenröster. Gefällt mir gut. So, jetzt muss ich das unbedingt probieren.
Hm. Ich hatte gerade nur Zwetschge. Es hat eine geile Säure.
Hm. Ich bin direkt all in gegangen. Hm. Oh, so lecker.
Hm.
Ich schmeckt wirklich ein bisschen nach Käsekuchen.
Ja, ne?
Hm. Die Zitrone.
Hat jetzt die Zitrone, hat auch, also es hat Frischkäse drin.
Mhm.
Dadurch hat es halt diese Frischkäsesäure so ein bisschen.
Mhm.
Ich muss jetzt auch mal hier auf ein Allesbissen gehen.
Oh, aber dieser, also der Zwetschgenröster, ich habe den jetzt auch Natur. Den kannst du auch super abkühlen lassen und dann auf den Joghurt drauf, ne?
Ja.
Das finde ich sehr lecker.
Oder hast du was Panna-Cotta-artiges oder so?
Ja, ganz ehrlich, auf den Vanillepudding drauf.
Und du hast ja eben gesagt, als ich dich gefragt habe, ach, Sahne brauchen wir nicht. Fände es jetzt auch okay, wenn eine drauf wäre? Dann hätte also, man noch eine...
Ich würde mich jetzt nicht wehren.
Süß-cremige Komponente?
Ja, ja, ja.
Mm.
Mm. Mhm, Ich habe mir im Vorfeld, knallhart investigative Recherche wie immer, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wozu passt denn alles Zwetschgenröster? Und... offenbar bin ich da auch wirklich sehr stark in den österreichischen und süddeutschen Raum abgedriftet und war bei so Dingern wie, haben wir gerade auch schon gesagt, der Kaiserschmarrn.
Mhm.
Ist ja quasi ein dicker Pfannkuchen, der dann zerrupft wird. Die Dampfnudel.
Sehr geil. Es hat ja auch manchmal eine Pflaumenfüllung noch.
Genau, aber da ist es ja eher das Mousse.
Ja, genau.
Da ist es ja wirklich eher so ein Pflaumenmousse. Mhm. Dann der Milchreis.
Mhm.
Egal ob kalt oder warm, da jetzt so ein Zwetschgenröster drauf.
Mhm.
Alter, geil. Grießbrei, quasi selbe Baustelle. Pfannkuchen. Und ich habe hier noch das Wort Topfenknödel im Angebot. Und dazu musste ich den auch immer machen. Und es ist einfach fantastisch. Also ein Topfenknödel ist ja quasi ein kleines Quarkknödelchen.
Mhm.
Sehr fluffig. Gerne mit ein bisschen so eine kleine Bröselschmelze dabei. Und da eben so ein Zwetschgenröster.
Meine Augen verdrehen sich so, dass die Pupillen weg sind.
Ja.
Kannst natürlich auch Pflaume Double Penetration machen und in den Topfenknödel eine Pflaume reintun und dazu dann dir noch einen Zwetschgenröster machen.
Ja.
Ich sehe es auch total bei so einem French Toast. Also arme Ritter, ne?
Ja.
Also wenn du irgendwie altes Brot hast, gerne sowas Brioche-artiges oder Toastbrot in Eiwänden.
Stichwort Vanillesoße.
Vanille, Zimtzucker. Also.
Mm. Da jetzt zum Zwetschgenröster auch einfach nur eine Kugel Eis drauf, Vanilleeis drauf. Mega.
Ich bin ein totaler Fan. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe bisher keinen Zwetschgenröster gemacht. Und ich glaube wirklich, das, was du eben auch gesagt hast, die Magie davon ist, dass es kein Kompott ist.
Mm.
Dass die Zwetschge, die Pflaume, die Rinneklode, dass das Steinobst noch intakt ist.
Ja.
Dass also es so ein bisschen verkocht ist.
Es fängt so ein bisschen an, dass die Haut so ein bisschen abgeht. Und
genau,
dass
so ein paar einzelne Schalen schwimmen dann da irgendwann rum.
So ein bisschen weicher ist, aber die ist halt nicht total verkocht. Man muss tatsächlich sogar noch ein kleines bisschen kauen. Das, finde ich, ist der Unterschied zu einem Kompott Und du hast auch gerade als erstes gesagt, es hat so eine schöne Säure. Ich finde, dass ein Röster viel frischer ist als ein Kompott. Ein Kompott hat ja dann manchmal sogar so ein bisschen was Marmeladiges.
Mhm.
Und der Röster ist halt eben, ist so die schnelle Variante. Finde ich richtig gut. Und auch so gewürzmäßig. Wir haben jetzt noch einen Sternanis dran gemacht. Ich finde so, der Pflaume passt auch super an Kardamom. Es gibt Leute, die da rumexperimentieren mit Lorbeerblättern und so langem Pfeffer. Kann man auch alles machen. Ich finde immer eine Zimtstange, ein bisschen Vanille. Man kann natürlich auch eine Zitronenschale, eine Orangenschale mit dran machen.
Ich sehe auch absolut Thymian, Rosmarin.
Geht voll klar. Geht voll klar. Ja, und jetzt, also ich habe mich jetzt, die Basic-Variante ist einfach Zimt, Vanille, Sternanis. Muss man nicht, kann man. Man kann auch das Ding komplett natur lassen, wie man möchte.
Ich habe gerade einfach heimlich eine komplette große Waffel gegessen.
Lieb ich.
Keiner hat es mitbekommen.
Nee.
Ich habe es vernichtet, es ist weg. Und ich bereue es gar nicht.
Ich nehme noch einen großen Haps. Sehr groß.
Wir waren gerade schon ein bisschen kurz da, ne? Fast, als du den Kaiserschmarrn erwähnt hast. Du fragst mich in unserem Dokument, in unserem Skript, wagen wir vielleicht einen kleinen Ausflug in die Welt der österreichischen Mehlspeisen? Und ich sage, sehr gerne, Jule.
Oder? Da müssen wir schon mal einen kleinen Abstecher hinmachen, weil wir haben ja in der Aprikosenfolge gelernt, dass die Österreicher ein großes Herz für Marillen, aka Aprikosen, haben. Und wenn nicht das Wort Marille auf einer österreichischen Dessertkarte steht oder in irgendeiner Geleeform auf irgendwelche Törtchen gestrichen wird, dann steht dort das Wort Povidal. Und da habe ich mich schon ein paar Mal ein bisschen drüber totgelacht, weil es einfach ein ganz süßes Wort ist. Und dann gibt es halt so ein Dessert, das heißt Povideltaschen. Ich hänge in Povideltaschen. Und es sind, Verzeihung, ich liebe es einfach sehr. Und ich möchte, dass mir jemand das jeden Tag vorliest. Povidal ist die Pflaume. Und die Povideltaschen ist eine unfassbar geile Mehlspeise. Das sind quasi so halbmondförmige Teigtäschlein, so Ravioli-artig, nur halt Halbmonde. Der Teig ist kein Nudelteig, sondern ist so ein ganz dünner, zarter Kartoffelteig in irgendeiner Weise. Und da ist eben Povidal drin. Und zwar in Form wieder von dem Mousse. Also es ist wieder so dieses sehr zähe, dunkle, bisschen melassige Pflaumenmousse, was mich auch sehr immer an so Backpflaume erinnert. Ja, und die werden dann, soweit ich weiß, werden die einfach in Salzwasser auch ein bisschen abgekocht, kommen raus. Dazu gibt es eine Butterschmelze, also so eine Semmelbrösel-Schmelze. Baller da noch ein bisschen Haselnussgrieß drauf. Ja, und Puderzucker und that's it. Das ist fantastisch.
Und
Providol-Taschen.
Ich habe es vergessen und ich weiß gar nicht, wie es passieren konnte, dass ich das vergessen habe. Ich war ja, wie der Zufall es will, gerade in Wien. Ich habe natürlich einen Kaiserspritzer getrunken, weil du gesagt hast, bitte trink einen Kaiserspritzer. Und ich war auch essen bei Lukas Mraz im Mraz und Sohn. Und dort gab es tatsächlich als einen von sehr vielen Gängen eine Povidal-Tasche.
Ja, klar. War Mousse drin oder war Röster drin?
Es war mousig und es war wirklich perfekt.
Mhm.
Es war ein perfektes Stück Mehlspeise.
Ein Teigtäschlein des Himmels.
Und es war wirklich toll und ich bereue nichts daran.
Also ganz wichtig, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Österreich bereist und ihr seht auf einer Dessertkarte das Wort Povidal-Tasche und ihr seid wirklich, also die Hose ist schon also auf Anschlag und egal wie, bestellt das.
Man muss auch manchmal das als Aufgabe sehen.
Ja, ja.
Und
es ist wirklich lächerlich lecker. Genau sowas wie Mohnschupfnudeln, wie heißt die? Mohnnudeln, auch mega geil. Aber ich würde sagen, Povidal-Taschen auf die Eins. Das ist einfach, es war so ein life-changing Experience. Ja, von daher, danke Österreich.
Und ich möchte noch mal kurz abbiegen, Jule. Und zwar, es gibt doch manchmal so Sachen, die nimmt man irgendwie so hin. Man hat sich aber noch nie so richtig gefragt, warum das eigentlich so ist.
Mhm.
Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mich sehr lange in meinem Leben nicht gefragt habe, warum eigentlich Leitgetränke keine Kalorien haben. Und mir irgendwann jemand erklärt hat, hey, du, das liegt daran, dass der Körper die nicht verstoffwechselt. Und deswegen kommt das unten raus, was oben reingeht. Mhm. Ergibt total Sinn, mhm, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Ich dachte, vielleicht gibt es einfach so Chemie, Magie, dass einfach manche Sachen keine Kalorien haben. Nee, das ist die eine Sache. Du guckst mich gerade fast gerührt bis.
Ich könnte dir ewig zuhören. Ich habe das dumme Gefühl, dass wieder Verbraucherschutz ankommt, die Ecke kommt.
Die andere Sache ist es gar nicht so Verbraucherschutz, sondern man sagt ja immer, dass Pflaumen, vor allen Dingen so eine Backpflaume, verdauungsfördernd ist.
Und Gesundheitsvorsorge, Anke.
Bitte?
That's it. Gesundheitsvorsorge, Anke.
Ich habe mich nie gefragt, warum das so ist.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich dachte immer, vielleicht irgendwas mit Ballaststoffe, ja, irgendwas, keine Ahnung,
was da so anregt.
Wird irgendwie die Durchblutung des Darmes an, ist so bei Trockenobst.
Ballaststoffe, super, richtiges Stichwort.
Ach, guck mal an.
Das ist unser Stichwort. Weil, wenn die Ballaststoffe, die in der Pflaume drin sind, in unseren Darm kommen, dann kommen die mit Wasser in Kontakt und dann quellen die auf, dann werden die größer, dann stoßen die quasi an unsere Darmwände und dadurch kommt der Darm in Bewegung. Deswegen soll man auch immer bitte gut Wasser dazu trinken, weil sonst ist man von der Verdauungsförderung dann schnell auch mal bei der Verstopfung. Das wollen wir nicht so gerne.
Mm.
Aber ich habe mir halt nie Gedanken darüber gemacht, dass das halt einfach an die Darmwand stößt und deswegen dann, da war ja was. Dann mache ich mal. Das,
Vielen Dank für diese Information, die ich auch nicht hatte. Ich muss lediglich sagen.
Ich weiß nicht, ob du sie haben wolltest.
Du, natürlich, warum denn nicht? Ich hatte tatsächlich als Kind bereits Kontakt zur Backpflaume und ich mag die Backpflaume total und ich fand es total spannend, dass diese Backpflaume, die ja schon, also es ist ja quasi eine gedörrte Pflaume.
Ja, genau. Dörrpflaume finde ich auch ein ganz gemein, ist ja auch so ein gemeiner Begriff für eine ältere Frau, ne?
Ist total gemein.
Finde ich richtig frech.
Finde ich unverschämt.
Und möchte ich hiermit abschaffen.
Ja, wir hören sofort damit auf. Die Dörrpflaume ist bei uns wirklich ein Steinobst, was getrocknet wurde, was fantastische Inhaltsstoffe hat und was so ein bisschen zu Unrecht, ich bin damit zumindest aufgewachsen, so ein bisschen zu Unrecht so dieses Rentner.
Ja, das steht in der Verdauungsförderungsabteilung.
Ding. So, also es hat überhaupt nicht, oh, das machst du dir jetzt mal lecker ins Müsli oder das hat irgendwie irgendwas Kulinarisches, sondern nee, das war so ein bisschen so dieses, ich weiß genau, das stand sowohl bei uns zu Hause in der Küche als auch bei meiner Oma, da gab es immer so einen Schrank, wo die ganzen Backzutaten drin sind, zum Beispiel die Tupperdosen mit Mehl, Zucker und so weiter und da steht so ganz hinten um die Ecke, stand so diese eine sehr schöne Packung in so, die war so lila-gelb und so eine stilisierte Sonne da drauf.
Ja.
Und ich als Kind, gerade bei meiner Oma, weil das hatte dann ausnahmsweise mal so eine Schrankhöhe, wo ich dran kam, habe halt diese pinke Packung gesehen, dachte mir, ja, mega geil und habe mir halt eine Pflaume nach der anderen reingezogen, weil ich das total lecker fand. Und meine Oma kam dann irgendwann um die Ecke und hat wirklich gesehen, wie ich die Bäckchen voll mit Backpflaumen habe und ist wirklich erschrocken und zu mir hin, weil sie dachte, oh Gott, jetzt passieren hier wirklich entsetzliche Dinge, das arme Kind, es wird explodieren. Nee. Die wirken halt nicht abführend, sondern die aktivieren nur gewisse Tätigkeiten. Also
du musstest dann einfach ganz viel Wasser trinken und dann war okay.
Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass da entsetzliche Dinge passiert sind und ich mag Backpflaumen. Und um jetzt mal wieder die Kurve von der Verdauung wegzubekommen, worüber man ja aber eigentlich auch sprechen kann, egal. Ich fand es irgendwie schön, als ich in meinen Lehrbetrieb kam und dort spielte die Backpflaume. Also wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen, aber die war immer, es gab immer eine ganz große Schale mit sehr lecker marinierten, nämlich mit Earl Grey Tee marinierten Backpflaumen. Die stand auch natürlich beim Frühstück neben dem Joghurt und dem Müsli, also auch seniorisch, aber dass man die dann halt, also man hat sich so einen richtig leckeren Sud aus Earl Grey Tee mit Zitronenschale noch, einem frischen Zitronensaft, hat man sich gekocht und hat da mindestens über Nacht diese Backpflaumen drin ziehen lassen. Ey, das war mega lecker. Und es gab dann auch irgendwann Zeiten, wo das auch, wo ich mich dran erinnern kann, wo diese Backpflaume im Winter auch total gerne dann im Dessertbereich ein bisschen eingesetzt wurde.
Ich frage mich gerade, müssen wir mal versuchen, deutsche Dattel im Speckmantel, Backpflaume im Speckmantel?
Mega geil, habe ich schon gegessen. Richtig gut.
Fällt mir gerade noch im herzhaften Bereich einfach ein.
Mm. Nehme ich mit. Nehme ich sofort mit.
Immer wenn wir so Podcast-Folgen machen, denke ich danach, ach, warum sind diese ganzen Saisons nicht. Ich habe jetzt bisher immer das Gefühl, was ich sonst nur bei der Spargelsaison hatte. Ich muss das. Finde ich richtig schön von uns, Jule. Ja,
gefällt mir auch gut. Also ich zelebriere gerade die Zwetschge hart und die Pflaume und die Mirabelle und die Rönneklode. Also ich bin großer Fan. Ich freue mich riesig.
Und du hast gebacken und hast mir danach sofort gesagt, das wird Hausaufgabe und das wird Hausaufgabe.
Ich habe versprochen, dass wir passend zur Pflaumenfolge, dass wir ein Hefegebäck machen und dass es eine wunderbare Kompromisslösung wird, weil ich einfach nicht der Superfan, vielleicht habe ich auch nicht das perfekte Rezept, wenn ihr eins habt, wo ihr sagt, das ist super sicher, das ist das beste Pflaumenkuchenrezept aller Zeiten. Immer her damit, herzlich willkommen, ich probiere das aus, interessiert mich, ich habe mich aber für was anderes entschieden. Und zwar, ich möchte gerne Best of all the worlds kombinieren. Und zwar wird es gibt so Hefetaler, da sind Zwetschgen drauf, da sind Streusel drauf und ein bisschen Zuckerguss. Also es gibt fluffigen, geilen Hefeteig mit ein bisschen Crunch, es gibt die geilen, fruchtigen Zwetschgen. Oder Pflaumen, as you like. Oder Mirabellen. Ich habe dir die Mirabellen-Version, glaube ich, geschickt. Oder Rönnekloden auch da drauf. Dann gibt es ein paar Streusel.
Steinobst eurer Wahl einfach.
Genau. Ihr könnt da aber auch Johannisbeeren draufschmeißen. Das ist wirklich ein sehr, sehr dankbares Rezept.
Ribiesel-Streuseltaler, dann heißt das, ne?
Ribiesel, ja. Ribiesel sind Johannisbeeren. Ach, die Österreicher haben so eine schöne Sprache. Naja, und da kommen eben noch ein paar geile Streusel drauf, was die Sache, wie ich finde, immer besser macht. Und da noch so ein ganz kleines bisschen, wirklich ein Hauch Zuckerguss oben drüber. Nur so ein bisschen versprenkelt. Und ja, das Rezept dafür schreibe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Das geht wirklich schnell. Das hat so eine richtig schöne Portionsgröße. Kann man auch gut wegfrieren. Naja, aber man kann sie eigentlich auch am allerbesten innerhalb von 2-3 Tagen einfach komplett aufessen.
2 Songs für die Playlist. Hätte ich im Angebot. 2-mal derselbe Titel. Plum. Einmal von Widowspeak und einmal von Troye Sivan.
Liebe ich sehr. Ich habe mich für 2 Klassiker der 70er Jahre entschieden, und zwar Jimi Hendrix und Purple Haze. Und ich weiß, es geht in dem Song nicht um Zwetschgenkuchen. Und der andere Song stammt aus einem Beatles-Album, und dieses Beatles-Album trägt den Titel The Sugar Plum Fairy. Und das waren wir, finde ich, in dieser Folge für euch. Wir waren die Sugar Plum Fairies, und der Song heißt Don't Let Me Down.
Die Zuckerpflaumenfeen.
Das waren wir. Das sind wir.
Leute, schreibt uns gerne mail@umamitown.de. Mhm. Wenn irgendwas ist, wenn wir helfen können, sind wir da für euch.
Wenn ihr das Rezept für uns habt, wenn ihr sagt, ich habe den besten Hefepflaumenkuchen, her damit.
Schenkt uns eine Bewertung. Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn die Zahl hochgegangen ist bei der Plattform. I'm seeing you. Mhm. Und nächste Woche machen wir kurz Pause. Mhm. Nächste Woche gibt es keine Folge, ihr müsst aber nicht nervös werden. Danach die Woche, am 3. Oktober, geht es natürlich weiter mit der Kartoffel. Wir können nicht am Tag der Deutschen Einheit eine Folge machen und nicht über die Kartoffel sprechen. Ist einfach so, wird so passieren. Normale Kartoffeln auf die 1.
Normale Kartoffeln auf die 1, muss sein.
Freue ich mich, wir sehen uns, hören uns und, weiß ich nicht, fühlen uns wahrscheinlich übernächste Woche. Das wird schön. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke. Thank you.